Seitdem die Bundesrepublik besteht, ist Ihr Schicksal, ist Ihr wirtschaftlicher und außenpolitischer Aufstieg mit Ihrer Person, Herr Bundeskanzler, so eng verbunden, dass sowohl Ihre Anhänger wie Ihre Gegner von einer Adenauer-Ära sprechen. Nun hat, sieht man von der langen Ruhepause ab, die Ihnen die nationalsozialistische Herrschaft auferlegt hat, Ihr ganzes Leben der Öffentlichkeit gehört. In der Weimarer Zeit vor allem als Oberbürgermeister der Stadt Köln und als Präsident des Preußischen Staatsrats. Ich glaube daher, dass das deutsche Volk ein Anrecht darauf hat, von Ihnen zu erfahren, was Ihnen an diesem Ihren Leben als besonders bemerkenswert erscheint und vor allem auch, was an ihm gerade nicht öffentlich gewesen ist. Darf ich Sie, Herr Bundeskanzler, bitten, zunächst über Ihre Kindheit zu berichten?
Wie Sie wissen, bin ich in Köln geboren. An mein Elternhaus, an Vater und Mutter und an meine drei Geschwister, die nicht mehr leben, denke ich oft zurück. Meine Eltern haben uns Kinder mit warmer Liebe umgeben. Unsere Erziehung war, an heutigen Begriffen gemessen, sicher recht streng. Wir Kinder haben sie aber niemals als streng empfunden. Unsere Lebenshaltung war, wieder an heutigen Begriffen gemessen, außerordentlich einfach, doch auch das empfanden wir nicht als drückend. Im Gegenteil, wenn es zu Weihnachten oder aus einem anderen festlichen Anlass ein Geschenk gab, dann war unsere Freude vielleicht größer, als wenn wir unter materiell besseren Verhältnissen aufgewachsen wären. Diese Schlichtheit der Lebensführung hat uns allen den Sinn für Einfachheit erhalten. Die Eindrücke und Lehren, die ein Kind im Elternhaus und später auf der Schule empfängt, bestimmen oft sein ganzes Leben. Als mir 1949 das Amt des Bundeskanzlers angetan wurde, tat mich nicht zuletzt die Erinnerung an den Grundsatz meines Vaters, die Pflichterfüllung hier allem vor, beboren, das Amt anzunehmen, obwohl ich damals immerhin schon 73 Jahre alt war.
Wie ist nun Ihre Schulzeit, Herr Bundeskanzler, verlaufen?
Ich habe erst die Volksschule und dann das Apostelgymnasium in Köln von 6. bis Oberprima besucht. Die Schulzeit, insbesondere auf dem Apostelgymnasium, ist in meiner Erinnerung noch sehr lebendig. Alles steht noch genau vor meinen Augen, so als ob es erst kurz vorbei wäre. Die Klassenräume, der Direktor, die Lehrer und ihre Art zu unterrichten. Wir mussten viel lernen und viel Hausarbeit machen, aber niemand beklagte sich darüber. Im Allgemeinen waren wir Schüler sehr fleißig. Das hinderte nicht, dass wir auch ausgelassen sein konnten. Dafür hatten unsere Lehrer durchweg Verständnis.
Ich weiß, dass Sie Rechtswissenschaft studiert haben. Haben Sie sich auf der Universität außerdem noch einem anderen Fach gewidmet?
Ja, ich habe außer Jura auch Volkswirtschaft studiert. Beide Fächer entsprachen meiner Neigung. Allerdings konnte ich, als ich mit 18 Jahren mein Abitur bestanden hatte, noch nicht gleich die Universität beziehen. Meinem Vater fehlten zu seinem Bedauern einfach die Mittel, mich wie meine beiden Elternbrüder studieren zu lassen. Er riet mir, bei einer Bank als Lehrling einzutreten. Ich fühlte mich schweren Herzens, aber wenn ich dann als Banklehrling mit meinen früheren Mitschülern zusammentraf, die sich auf die Universität freuten, wurde ich sehr ernst. Das bedrückte meinen Vater. Da sagte mir eines Tages, nun, mein Junge, wir wollen es doch versuchen.
Wo haben Sie eigentlich studiert, Herr Bundeskanzler?
Zuerst in Freiburg. So weit war ich noch nicht hinaus in die Welt gekommen. Dann folgten ein Jahr in München und 1,5 Jahre in Bonn. Nach München war ich nicht des Bieres willen gegangen, obgleich ich das Münchner Bier in vollem Maße im doppelten Sinne des Wortes genossen habe. Ich war dorthin vielmehr wegen seiner Kunst und seines künstlerischen Lebens gegangen, das in hoher Blüte stand. Beispielsweise war die Oper noch voll wagnerischer Tradition. Vor allem aber zog mich die alte Pinakothek an. Mit zwei gleichgesinnten Freunden hielt ich mich dort während der beiden Semester jede Woche an 3 bis 4 Nachmittagen mehrere Stunden auf. Wir kannten jedes Bild genau. Die künstlerischen Eindrücke, die wir damals sowohl auf dem Gebiet der Musik wie auf dem der Malerei empfangen haben, beeinflussten mich tief. Es war eine schöne Zeit. Ich war ein froher, aber auch ein fleißiger Student. Ich machte alle Examen sehr früh, um möglichst bald zu verdienen und meinen Eltern nicht weiter zur Last zu fallen. Übrigens haben wir Kinder schon als Gymnasiasten durch Erteilung von Nachhilfsstunden unseren Eltern die Ausgaben für uns zu erleichtern gesucht. Während meiner ganzen Referendarzeit schwebte mir als Endziel vor, Notar auf dem Lande zu werden, in einer schönen Gegend und mit nicht zu viel Arbeit.
Wie kam es nun, dass Ihr Lebensweg einen ganz anderen Verlauf nahm, als Sie ursprünglich gehofft hatten?
Nachdem ich mein Assessorexamen bestanden hatte, war ich bei der Staatsanwaltschaft und dem Landgericht in Köln tätig. 2 Jahre vertrat ich dann den Rechtsanwalt Justizrat Kausen, der erkrankt war, am dortigen Oberlandesgericht. Diese beiden Jahre, in denen ich seine große Praxis ziemlich selbstständig führte, sollten meine Zukunft bestimmen. Damals war das Prozessverfahren, insbesondere beim Oberlandesgericht, im wahrsten Sinne des Wortes mündlich. Das heißt, die Rechtsanwälte mussten den Streitstoff in freier Rede vortragen. Es war für mich eine gute Schulung, nicht nur frei zu sprechen, sondern auch zugleich die Ausführungen klar zu formulieren, logisch aufzubauen und zu gliedern. Das ist mir später immer wieder zustatten gekommen. Aber noch in anderer Hinsicht hat diese Zeit mein Leben bestimmt. Justizrat Kausen war auch Stadtverordneter in Köln und Vorsitzender der Zentrumsfraktion im Stadtverordnetenkollegium. In Köln wurde eine Beigeordnetenstelle frei. Ich sagte ihm, er kenne mich jetzt 2 Jahre. Wenn ich nach seiner Meinung den Aufgaben, die ein Beigeordneter der Stadt Köln zu erfüllen habe, gewachsen sei, möge er doch an mich denken. So wurde ich Beigeordneter der Stadt Köln. Damit begann meine kommunale Tätigkeit, an die ich nur immer mit großer Freude und manchmal mit Sehnsucht zurückdenke. Im Jahre 1916 starb meine erste Frau. Es war ein sehr harter Verlust für mich und meine 3 Kinder. Einige Monate später erlitt ich einen schweren Autounfall, der mich zwang, über ein halbes Jahr dem Dienste fernzubleiben. Während dieser Zeit schied der Oberbürgermeister Wallraff aus. Die Zentrumsfraktion, die über die Mehrheit verfügte, entschied sich dafür, mich zu seinem Nachfolger zu wählen. Die Herren waren aber vorsichtig und schickten erst ihre beiden Vorsitzenden zu mir nach St. Blasien im Schwarzwald, wo ich den Rest der Unfallsfolgen auskurieren wollte. Sie sollten mit mir sprechen und feststellen, ob ich trotz der erlittenen schweren Kopfverletzungen noch frisch sei. Die Prüfung fiel zu meinen Gunsten aus und ich wurde gewählt. Das war 1917.
1 Jahr nach Ihrer Wahl zum Oberbürgermeister kamen in Deutschland der Zusammenbruch und der Umsturz. Das Rheinland wurde von englischen Truppen besetzt. Wie waren Ihre Erfahrungen mit den Briten gewesen, Herr Bundeskanzler?
Überall, wo die britischen, amerikanischen und französischen Truppen einrückten, ging der Oberstoffizier zuerst zum Oberbürgermeister. Zu mir kam ein englischer General Lawson, begleitet von mehreren höheren Offizieren. Wir verhandelten über alle möglichen Fragen, die eben die Besetzung einer Stadt durch eine siegreiche Truppe mit sich bringt. Zum Schluss legte einer der Offiziere eine Proklamation auf den Tisch, die überaus demütigende Anordnungen für die Kölner enthielt. Ich erhob Einspruch und erklärte, ich sei nicht in der Lage, diese Proklamation verkünden zu lassen. Der General, der einen vorzüglichen Eindruck machte, schüttelte nur den Kopf. Als ich schließlich erklärte, ich könnte mir nicht denken, dass ein englischer Offizier Wert auf solche Bestimmungen legen könnte, sagte er, ich habe den Auftrag, Ihnen diese Proklamation zu überbringen. Das habe ich getan. Was Sie damit tun, ist Ihre Sache. Als ich dann das Paket nahm und in eine Ecke des Zimmers auf den Boden legte zum Zeichen dafür, dass die Sache für mich erledigt sei, bemerkte er, schließen Sie von mir nicht auf das, was noch kommt. Betrachten Sie mich als die Vorspeise eines Essens, von der aus man nicht auf das Hauptgericht selbst schließen kann. Ich habe dem Mann immer eine dankbare Erinnerung bewahrt. Es tut mir leid, dass ich ihn niemals wieder getroffen habe. Das Verhältnis zwischen der Besatzungsarmee und der Kölner Verwaltung war im Allgemeinen gut, wenn es auch an den unvermeidlichen Zwischenfällen nicht fehlte. Der politische Berater der britischen Rheinarmee war General Sidney Clive. Zwischen Clive und mir entstand bald ein echtes Vertrauensverhältnis, aus dem später eine Freundschaft erwuchs, die bis zu seinem Tode anhielt. Wir Deutsche haben allen Anlass, diesen britischen General, später wurde er Hofmarschall des Königs, nicht zu vergessen. Denn er hat maßgeblich dazu beigetragen, dass der separatistischen Bewegung am Rhein der Erfolg versagt blieb.
Ich erinnere mich noch, dass im Laufe der Zeit das Verhältnis zwischen der deutschen Bevölkerung und den britischen Soldaten sehr herzlich geworden war, da sie sich ausgezeichnet aufführten.
Ja, als die Briten 1926 abzogen, schieden sie als Freunde von uns. Die Beziehungen, nicht nur zur Bevölkerung, sondern auch zu den deutschen Verwaltungsstellen, waren sehr gut geworden.
Vielleicht geben Sie, Herr Bundeskanzler, jetzt einmal einen kurzen Überblick über Ihre Tätigkeit als Oberbürgermeister. Sie hat Ihren Namen ja schon in der Weimarer Zeit zu einem Begriff gemacht.
Nachdem die ersten Schwierigkeiten, die jede Besetzung mit sich bringt, überwunden waren, bot sich mir in Köln ein reiches und großes Arbeitsfeld. Der Grüngürtel, also die etwa 20 Kilometer langen Grünanlagen, wurde angelegt. Große Eingemeindungen wurden vorgenommen, neue Häfen wurden gebaut, die Kölner Messe wurde geschaffen. Wir schufen das erste Stadion in Deutschland und hatten in Bälde 70.000 Turner und Sportler, übrigens für alle Fälle auch zur Abwehr eines etwaigen Separatistenputsches. Es kam dann das Jahr, in dem die tausendjährige Zugehörigkeit des Rheinlandes zu Deutschland gefeiert und die unvergessliche Ausstellung altdeutscher Kunst gezeigt wurde. Es kam die Presse, die erste internationale Presseausstellung, auf der die ganze Welt vertreten war und deren bedeutender Erfolg wurde. Ich setze mich auch besonders für den Wohnungsbau ein, vor allem für den Bau von Eigenheimen mit Gärten. Vor allem aber gelang es, die Zustimmung der preußischen Staatsregierung zur Wiedererrichtung der Kölner Universität zu erlangen. Der Kampf war hart, aber erfolgreich. In Köln lebten noch starke Traditionen, sodass an der Wiedererrichtung der Universität die ganze Bürgerschaft freudigen Anteil nahm. Es war eine Zeit erfüllt von viel Arbeit, aber auch von viel Erfolg und auch mit viel Ärger. Alles in allem aber eine Zeit großen Aufschwungs für Köln. Ich werde sie nie vergessen. Als Oberbürgermeister der Stadt Köln wurde ich im Jahre 1917 Mitglied des Preußischen Herrenhauses. Ich kam in den Provinziallandtag, war von 18 bis 32 Vorsitzender des Provinzialausschusses der Rheinprovinz und von 1920 bis 1932 Präsident des Preußischen Staatsrats. Die insgesamt 60 Mitglieder des Preußischen Staatsrates wurden indirekt, das heißt von Provinziallandtagen gewählt. Die preußische Staatsregierung hatte ihm die Gesetzentwürfe, ehe sie in den Landtag gingen, zur Stellungnahme vorzulegen. Der Staatsrat arbeitete gut, schnell, sachlich und fast reibungslos. Bei diesem Teil meiner Tätigkeit, vor allem im preußischen Staatsrat, lernte ich die politischen und wirtschaftlichen Probleme in größerem Rahmen kennen, als dies im Allgemeinen einem Oberbürgermeister möglich ist. Ich lernte in diesen Gremien Menschen beurteilen und sammelte sehr viel Erfahrung.
Wie vollzog sich nun der Umschwung von 1933 in Köln?
Am 12. März 1933 waren Stadtverordnetenwahlen in Köln. Durch Terror und Wahlfälschungen errangen die Nationalsozialisten die Mehrheit. Ich hörte, dass die SA das Rathaus nötigenfalls mit Gewalt besetzen würde, dass man mich absetzen und ins Gefängnis sperren wollte. Ich wandte mich am Abend des Wahltages an den Polizeipräsidenten und an den Regierungspräsidenten und ersuchte sie, das Rathaus zu schützen. Der Regierungspräsident fragte in Berlin an, was er tun solle. Göring war preußischer Innenminister. Der Regierungspräsident erhielt die Antwort, es dürfe zu keinem Konflikt zwischen Polizei und Nationalsozialisten kommen. Das teilte er mir telefonisch mit. Ich entschloss mich, nach Berlin zu fahren, wo ich als Präsident des Staatsrates in der Wilhelmstraße eine Dienstwohnung hatte. Mein Haus in Köln war schon seit einigen Tagen von einem Trupp SA Tag und Nacht besetzt. Angeblich zu meinem Schutz. In Wahrheit, weil man mich nach der stattfindenden Wahl festnehmen wollte. Am Morgen des 13. März 1933 verließ ich in aller Frühe an der schlafenden, aus 6 SA-Leuten bestehenden Wache vorbei mein Haus, fuhr im Auto eines Freundes nach Dortmund und von dort mit dem Zug nach Berlin. Ich sollte mein Haus, das ich mir gebaut hatte, erst nach Jahren als Ruine wiedersehen. In Berlin ersuchte ich Göring um eine Besprechung. Sie wurde mir gewährt. Ich beschwerte mich über den Regierungs- und den Polizeipräsidenten von Köln. Göring hörte sich das an und fragte mich dann, mir ist gemeldet worden, dass sie mit über 20 Millionen Reichsmark aus der Stadtkasse von Köln weggegangen seien. Wo ist das Geld? Ich gab die entsprechende Antwort. Wenn die Unterredung auch keinen Erfolg hatte, so verhielt Göring sich dabei doch ruhig. Ich brachte dann, da ich nicht nach Köln zurück konnte, 2 Monate in Berlin zu. Ich wurde von Nationalsozialisten zusammen mit 6 anderen Männern öffentlich zum Volksfeind und Verbrecher erklärt. Es war für meine Familie und für mich eine schreckliche Zeit.
Das war also das Ende Ihrer Tätigkeit als Oberbürgermeister. Als Präsident des Preußischen Staatsrates konnten Sie doch wohl auch kaum länger amtieren.
In Preußen hat ein Kollegium, bestehend aus dem Ministerpräsidenten, dem Landtagspräsidenten und dem Präsidenten des Staatsrats, das Recht, den Landtag aufzulösen. Von Papen war Ministerpräsident, Kerl Landtagspräsident, von Papen lud Kerl und mich zu einer Sitzung dieses Dreierkollegiums ein. Gegenstand der Beratung sollte Auflösung des Landtags sein. Ich ging zwar hin, erklärte aber den Herren, dass ich das Kollegium in dieser Zusammensetzung nicht als legitimiert ansehe, einen solchen Beschluss zu fassen. Weder sei Kerl legitimer Landtagspräsident, noch vom Papen legitimer Ministerpräsident. Mit dieser Erklärung verließ ich die Sitzung. Das war meine letzte Amtshandlung als Präsident des Staatsrats. Die beiden beschlossen dann ohne mich die Auflösung des Preußischen Landtags. Ende April dieses Jahres ging ich in das Benediktinerkloster Maria Laach, dessen Abt Ildefons Herwegen mein Schulfreund war. Er hatte sich bereit erklärt, mich aufzunehmen, obgleich ihn das in schwere Konflikte mit Nationalsozialisten bringen konnte. Die Einsamkeit von Maria Laach und die Atmosphäre im Kloster hatten auf meine geistige und seelische Entwicklung einen wohltätigen Einfluss. Ich verließ Maria Laach nach einem Jahr und zog mit meiner Familie nach Neubabelsberg bei Berlin. Wir blieben dort ein Jahr. Es verlief im Allgemeinen ruhig, wenn ich auch unter polizeilicher Aufsicht stand und einmal festgenommen und 3 Tage in Haft gehalten wurde. Meine Frau und ich beschlossen dann, an den Rhein zurückzukehren, und zwar an einen Ort im Siebengebirge. So kamen wir nach Rhöndorf.
Wie gestaltete sich nun Ihr Leben in Rhöndorf und wie verhielt sich die Bevölkerung Ihnen gegenüber?
In Rhöndorf fanden wir in einem Seitental ein Haus, das als Sommerhaus gedient hatte. Seine vielen kleinen Räume brauchten wir für unsere Kinder. Wir waren glücklich, wieder am Rhein zu sein und auch eine gewisse Verbindung mit Köln und den Freunden, die man noch besaß, aufnehmen zu können. Die Einwohner Rhöndorfs waren uns gegenüber sehr freundlich und betrachteten uns ganz als zu ihnen gehörig. Als bei einem Schützenfest die Schützen mit einer Musikkapelle zu mir kamen, um mir ein Ständchen zu bringen, spielten sie auch den Badenweiler Marsch. Es war der Lieblingsmarsch Hitlers. Dass er für mich gespielt wurde, war ein schweres Vergehen. Es wurde den Nazis zur Kenntnis gebracht, die mich zur Strafe auf ungewisse Zeit aus dem Regierungsbezirk Köln auswiesen. So musste ich Rhöndorf, das im Regierungsbezirk Köln lag, verlassen. Wieder war ich von meiner Familie getrennt. Ich suchte nun eine Unterkunft in Unkel am Rhein, weil es nur wenige Kilometer weiter rheinaufwärts liegt, und fand sie dort im Paxheim. Meine Frau und meine Kinder konnten mich mit dem Fahrrad leicht erreichen, sodass ich in ständiger Verbindung mit ihnen allen lebte.
Soviel ich weiß, sind Sie aber doch nur vorübergehend in Ungarn gewesen.
Auf einen Antrag hin erlaubte mir 1935 der Gauleiter von Köln, Weihnachten für 3 Tage zu meiner Familie zurückzukehren. Die beschränkten Grade des Weihnachtsurlaubs auf 3 Tage war bitter. Immerhin konnte die ganze Familie zusammen sein, betrösten uns damit, dass es besser als nichts sei. Danach musste ich wieder nach Unkel zurück. Doch einige Monate später konnte ich nach Röndorf zurückkehren. Auf Bitten meines ältesten Bruders August, der Rechtsanwalt in Köln war, hatte sich der dortige Regierungspräsident beim Gauleiter für mich verwendet, der nun die Verbannung endgültig aufhob. Das Haus in Röndorf befand sich in einem sehr schlechten Zustand. Vor allem war es völlig feucht, sodass die Kinder erkrankten. Mein Sohn Paul bekam Tuberkulose und musste einige Monate liegen. Ich entschloss mich da, in Röndorf ein eigenes Haus zu bauen. Dies war mir deswegen möglich, weil inzwischen, wieder durch Vermittlung meines Bruders, die schwebenden finanziellen Fragen zwischen der Stadt Köln und mir einigermaßen geregelt worden waren. Ich wählte ein Grundstück im Rheintal, das erhöht über dem Strom lag. Obwohl die Höhe den Bau verteuerte, nahm ich das in Kauf, um einen weiten Blick in die Ferne zu haben. Ich habe immer gefunden, dass nichts wohltuender ist als ein weiter Blick über das Land bis zum Horizont. Die Nationalsozialistische Partei hatte mir jede Tätigkeit verboten. Außerdem wurde mein Telefon überwacht, ein Aufpasser war in einem Nachbarhaus einquartiert. Er sollte feststellen, wer zu mir kam. Ich habe meine Tage ausgefüllt mit Lesen, mit dem Zusammensein mit meiner Frau, mit der Erziehung meiner Kinder, mit Spaziergängen und vor allem mit der Pflege meines Gartens. Das Haus liegt ganz allein. Wir konnten also, wenn auch mit aller Vorsicht, Auslandssender hören, ohne eine Anzeige fürchten zu müssen. Ich habe niemals in einem Leben mit einer solchen Regelmäßigkeit ausländische Sender gehört, wie in jenen Jahren bis zum Zusammenbruch.